SWR 1 Arbeitsplatz. Alles, was im Job bewegt.
Hi, super, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast. Einfach mal was Neues ausprobieren. Das ist heute so ein bisschen unser roter Faden. Und keine Angst, es geht hier nicht um Lebenshilfe oder Tipps gegen die Midlife-Crisis, sondern um ganz konkrete Herausforderungen für unsere Wirtschaft. Denn der technologische Wandel und weltpolitische Krisen stellen viele Betriebe, gerade aus der Industrie, ja aktuell vor große Probleme und lassen sie neue Wege gehen, abseits von ihren etablierten Produkten und Märkten. Umsatteln, was passieren muss, damit Betriebe den Wandel gestalten können, das ist hier heute unser Thema in SWR1 Arbeitsplatz. Und wir starten mit einem Positivbeispiel. Ein kleines Maschinenbauunternehmen aus der Vulkaneifel stellen wir euch vor, das eine sehr kreative Lösung für seine Absatzprobleme gefunden hat. Reitsport statt Autoindustrie ist das Stichwort. Wie es dazu kam, das hören wir gleich. Und dann wollen wir klären, warum das einigen Betrieben besser als anderen gelingt, den Wandel zu gestalten. Und zwar im Gespräch mit Dr. Moritz Hämmerle, Transformationsexperte vom Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Und dann stelle ich euch noch ein Projekt in Tübingen vor, wo es für Auszubildende immer schwieriger wird, Wohnungen zu finden. Unternehmer haben sich jetzt dort zusammengeschlossen und die Sache in die eigenen Hände genommen. Das haben wir heute auf dem Zettel. Fehlt nur noch mein Name. Ich heiße Michael H. Gute Unterhaltung wünsche ich euch. Ein Solarium für Pferde oder eine Maschine zum Aquajoggen für Pferde. Nein, das ist keine Ausstattung für ein 5-Sterne-Pferdehotel. Das sind ernstzunehmende Trainings- und Therapiegeräte, die im Reitsport gang und gäbe sind und mit deren Herstellung sich eine Menge Geld verdienen lässt. Bis zu 150.000 Euro kann so ein Aquatrainer zum Beispiel kosten. Ein kleiner Maschinenbauer aus der Eifel entwickelt und baut die Geräte und das auch so ein bisschen aus der Not heraus, denn ursprünglich hat das Unternehmen für andere Branchen produziert, doch als dort die Aufträge zurückgingen, haben sie umgesattelt auf Maschinen für den Reitsport. SWR1-Reporter Wolfgang Brauer hat sich das mal angeschaut.
Silver macht Aquajogging. Der 6-jährige Hengst steht in einer Plexiglasbox, die knöcheltief mit Wasser gefüllt ist. Ein Laufband dreht sich unter dem Rappen.
Dieses Pferd hat einen wahnsinnig aufwendigen Bewegungsablauf und profitiert wahnsinnig davon, das Krafttraining im Aquatrainer zu machen, zusätzlich zu seinem Reittraining.
Es ist auch vor allem in der Rekonvaleszenz natürlich super, wenn ich Pferde mit Sehnenproblemen habe, mit Bänderproblemen, Gelenksproblemen, weil es natürlich einfach durch das Wasser wird die Bewegung natürlich abgefedert.
Erklärt Svenja Kohl vom Pferdegestüt Moabeer in Schönberg-Kübelberg in der Westpfalz. Sie setzt den Aquatrainer ein, damit Silber Muskelmasse aufbaut und dadurch mehr Stabilität in den Beinen bekommt. Gebaut hat den Aquatrainer die B-Corp GmbH in Wiesbaum im Vulkaneifelkreis. Die kleine Firma mit 20 Mitarbeitern hat sich in den vergangenen Jahren spezialisiert auf Pferdesport und Therapiegeräte. Firmengründer Edgar Kaspers hat im Angebot
vom Pferdesolarium über ein Aquatrainer-Laufband bis hin zum Dentalstand, um Zähne von der Tierärztin zu behandeln.
Die Spezialmaschinen sind nicht ganz billig, ergänzt Beatrice Eichten, Partnerin des Firmengründers und für das Marketing zuständig.
Die Solarien liegen unter 10.000 Euro, die Mikrovibration unter 20. Der Aquatrainer geht halt von 100 bis 150.000, genau.
Die Pferdesparte wurde eigentlich aus der Not heraus geboren, denn die 2011 gegründete Firma erlitt in den vergangenen Jahren mehrere Rückschläge. Zuerst im Bereich Medizintechnikmaschinen.
Wir haben damals innerhalb von 3 Monaten 90% Umsatz verloren. Also wir haben uns dann natürlich um andere Geschäftsbereiche gekümmert. Da spielte die Automobilindustrie eine sehr, sehr große Rolle damals noch. Sie machte bis zuletzt 70% unseres Umsatzes aus. Heute sind das noch 10%.
Denn viele seiner Autokunden bestellen Maschinen zwischen bei günstigeren Herstellern im Ausland. Dass die Firma sich stattdessen den Apparaten für Pferde zugewandt hat, hat laut Beatrice Eichten auch mit der Liebe des Firmengründers für den Reitsport zu tun.
Ich sag immer so etwas spaßig, mein Mann ist das Pferdemädchen bei uns. Wir haben selber 2 Pferde und ich glaube, ohne diesen Bezug zu den Pferden und ohne die Leidenschaft zu den Tieren ist es auch recht schwer, sich in dem Bereich überhaupt zu etablieren oder was zu produzieren, herzustellen, auszudenken.
Der umtriebige Maschinenbau hat den Krisen getrotzt, sein Know-how für neue Produkte eingesetzt und sich so neue Märkte erschlossen. Heute macht die Firma bereits 1/3 ihrer Umsätze im Reitsegment, Tendenz steigend. Edgar Kaspers hat mit seiner Strategie und der neuen Produktlinie aufs richtige Pferd gesetzt.
Davon bin ich überzeugt. Also man darf einfach nicht den Kopf in den Sand stecken. Man muss sich einfach lösen von alten Gewohnheiten und muss den Markt im Blick haben. Ja, im Ohr am Markt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Ja, nur so funktioniert's, wenn sich in der Branche, für die man arbeitet, der Wind ein bisschen dreht. Den Druck, sich neu zu erfinden, spüren ja derzeit sehr viele Industriebetriebe. Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit sie die richtigen Antworten finden auf die neuen Fragen? Das hat Dr. Moritz Hämmerle untersucht, Ingenieur und Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart. Herr Hämmerle, der Pferdemaschinenbauer, ist das jetzt ein besonders kurioses Beispiel oder ist das die Regel, dass Unternehmen sich so radikal neu erfinden müssen?
Also das ist natürlich schon ein kurioses Beispiel, vor allem weil es in diese spezielle Branche geht. Aber was wir sehr viel mit Maschinenbauern, mit Zulieferern aus der Automobilindustrie arbeiten, im Moment sehr viel sehen, ist, dass die Unternehmen nicht mehr nur effizienter werden, sondern sich auch neu erfinden, neue Branchen angehen, neue Märkte adressieren. Das ist auch nichts ganz Neues. Schönes Beispiel aus Baden-Württemberg ist ja die Firma EBM Papst, die da schon 2022 sich aus der Automobilindustrie zurückgezogen hat, um ihre Lüfterlösungen stärker in andere, nicht mehr so abhängige Branchen zu bringen. Aber das sehen wir eben auch bei ganz vielen anderen Unternehmen. Allerdings sind es immer noch viel zu wenige, die so eine gute Transformation hinlegen. Und das hat sicher auch seine Gründe.
Sie haben gerade gesagt, es machen noch viel zu wenige. Warum denn eigentlich?
Am Ende kommt es ja in so einer Transformation auf verschiedene Dinge an. Auf der einen Seite müssen Sie überhaupt mal die Idee entwickeln, wie sieht eigentlich diese neue strategische Positionierung aus? Also bei diesem Unternehmen war es diese Pferdeindustrie. Dann müssen Sie diese neue Idee dann auch umsetzen in die Organisation, also auch das Operating Model im Betrieb, also die Art und Weise, wie die Firma funktioniert, verändern. Und das Ganze ist ja so, dass die Unternehmen nicht neu entstehen, sondern dass sie aus einer alten Welt kommen und dann in diese neue Welt transformiert werden müssen. Und da hat Transformation eigentlich schon drei ganz große Fragen eben vor sich. Wie sieht die neue Ausrichtung aus? Wie kriegen wir es in die Organisation rein? Und wie kriegen wir unsere Menschen, unsere Organisation in diesen neuen Pfad? Und da tun sich natürlich viele Unternehmen schwer.
Tun sich denn kleine Betriebe grundsätzlich leichter, sich neu auszurichten, weil ihnen ja vielleicht auch kleinere Nischen schon reichen, um erfolgreich zu wirtschaften? Also ich meine jetzt EBM Papst oder Bosch kann jetzt ja schwer sagen, wir machen in Zukunft ein Drittel unserer Umsätze in diesem speziellen Segment Pferdefitness.
Absolut. Ein ganz wichtiges Kriterium bei einer Transformation ist, dass die strategische Ausrichtung in die Organisation umgesetzt wird. Und dabei tun sich kleinere Unternehmen einfach wegen ihrer Größe, wegen ihrer vielleicht auch besseren Agilität, wegen anderen Strukturen, die sie haben, schon auch viel einfacher. Das sehen wir schon. Auf der anderen Seite ist es natürlich, haben Sie auch völlig richtig gesagt, so, dass kleinere Märkte ausreichen und damit auch spezifischere Nischen, andere Transformationspfade gegangen werden können, als es bei Großunternehmen der Fall ist. Aber nichtsdestotrotz ist es im Moment eigentlich für alle Unternehmensgrößen angesagt, sich aus den alten Industrien stärker wegzulösen und in neue Richtungen zu entwickeln.
Die Transformation ist ja auch für die Beschäftigten eine große Herausforderung. Wenn jetzt Ingenieure zum Beispiel plötzlich an einen Stall denken müssen, statt wie früher an eine Autofabrik, wie nimmt man die Beschäftigten denn am besten mit auf so einem Prozess?
Also da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Und zwar hat er eigentlich zwei Dimensionen. Das eine ist die Frage, wie macht man Innovation? Also die Innovationskultur, die Innovationsfähigkeit, also wie finde ich zum Beispiel Lösungen für jemanden, der so einen Stall betreibt, ist eine ganz andere wie vielleicht in einem anderen Kundensegment, das ich sehr gewohnt bin, als Unternehmen zu arbeiten. Das ist eine große Frage, die auch zu den Top-Erfolgsfaktoren in so einem Transformationspfad dann auch herangezogen werden kann. Die Frage, wie Sie die Mitarbeiter mitnehmen, das ist aber noch eine viel essentiellere Frage. Wir haben eine große Studie letztes Jahr gemacht und da ist genau die Frage, wie schaffen wir den Kulturwandel und ist der überhaupt relevant? Wie schaffen wir den Fokus auf die Menschen? Das haben uns die Geschäftsführer aus diesen Unternehmen, die wir sehr tief beleuchtet haben, immer ganz klar gesagt, der Triebstoff für die Transformation ist das Engagement der Mitarbeiter, die ganz häufig in solchen Phasen auch mal über die normalen Arbeitsumfänge hinausgehen. Und deswegen ist das absolut essentiell, dass Mitarbeiter auf der einen Seite verstehen, warum diese Transformation nötig ist und auf der anderen Seite auch sicher sind, dass sie diese Transformation bewältigen können, dass sie fit sind, die Transformation zu gehen. Und wenn das beides gewährleistet ist, dann entsteht Motivation für Transformation.
Also die Geschäftsleitung muss auf jeden Fall mit offenen Karten spielen gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da, die mitnehmen.
Absolut. Also wenn wir mal die vier großen Erfolgsfaktoren für Transformation anschauen, dann ist der eine Erfolgsfaktor, dass es dieses strategische Zielbild gibt, also die Ausrichtung klar ist. Dann ist es, dass dieses Betriebsmodell, also die Art und Weise, wie die Firma funktioniert, verändert wird. Dann, dass die Menschen mitgenommen werden und dass Technologie zum richtigen Umfang mit benutzt wird, aber nicht im Vordergrund steht. Und wenn wir das alles zusammenfassen, dann können wir sagen, da, wo wir gesehen haben, dass die Führung die Transformation richtig gut begleitet, also neudeutsch gesagt Governance da ist, und zwar richtig mit viel Zeit, viel Engagement, viel Fokus auf die Transformation, das sind die Unternehmen, die in der Regel erfolgreicher sind in solchen Transformationsphasen.
Welche Rolle spielen denn die Gewerkschaften in dem Zusammenhang? Fordern die den Wandel eher ein oder stehen die erfahrungsgemäß öfter mal auf der Bremse?
Also wir arbeiten sehr eng mit Gewerkschaften auch zusammen, weil die einfach ganz wichtiger Bestandteil von solchen Transformationsprozessen sind. Und wir erleben die Gewerkschaften als Organisationen, die den Wandel total einfordern, weil sie natürlich absichern wollen, dass Beschäftigung weiter besteht, dass Mitarbeiter in Lohn und Brot sind und dass am Ende des Tages auch das Wohlstandsniveau gehalten werden kann. Und wir haben sogar erste Projekte jetzt gemacht, wo Gewerkschaften, in dem Fall die IG Metall, das Unternehmen so weit unterstützt hat und auch ein kleines bisschen getrieben hat, dass es zu Transformationsprojekten ganz konkret in Betrieb kam. Also die sehe ich als sehr aktiven Treiber auch in der Transformation.
Kurz und knapp zum Abschluss, was ist denn der entscheidende Faktor, damit ein Unternehmen in der Transformation bestehen kann?
Der entscheidende Faktor in der Transformation ist die Durchgängigkeit. Dass das Puzzle, was Sie neu legen, dass das ein richtig gutes Bild ergibt. Und das funktioniert erst, wenn eben von dem strategischen Zielbild bis in die Organisation die Dinge zusammenpassen, sie aufeinander einzahlen, die Menschen verstehen, dass es richtig ist und dass die Dinge auch wirklich sich weiterentwickeln und dass man Transformation nicht sieht als kleine Veränderungen, als kleine Effizienzsteigerung, sondern dass man diesen 360-Grad-Blick anwendet und daraus ein neues Bild entwickelt, was wirklich gut zu der neuen Situation passt.
Die Einschätzung von Dr. Moritz Hämmerle vom Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Arbeitsrechtlerin.
Unser fester Sendebestandteil im Arbeitsplatz. Fragen von euch, rechtlich knifflige Dinge, die euch im Job begegnen. Heute mit unserer Expertin Julia Englert. Und ihre Frage kommt in dieser Woche von Marion. Die hat uns nämlich geschrieben, ich lese vor, ich will eine Fortbildung machen, um mein Tätigkeitsfeld zu erweitern. Habe mich jetzt auch schon angemeldet in Absprache mit der Chefin. Aber wer zahlt jetzt eigentlich dafür, also für die Kursgebühren, für die Fahrt etc.? Muss ich dafür aufkommen oder zahlt dafür der Betrieb?
Bei der Fortbildung gibt es jetzt drei verschiedene Optionen. Entweder die Fortbildung findet während ihrer Arbeitszeit statt und der Arbeitgeber stellt sie hierfür frei und übernimmt alle Kosten der Fortbildung und auch die Fahrtkosten. Die zweite Option ist, die Fortbildung findet in ihrer Freizeit statt. Die Stunden hierfür werden ihnen dann aber gut geschrieben und der Arbeitgeber übernimmt auch alle Kosten, auch für die Fahrt. Die dritte Option wäre dann, dass die Fortbildung in ihrer Freizeit stattfindet und der Arbeitgeber gar keine Kosten übernimmt. Üblicherweise tragen die Arbeitgeber aber zumindest einen Teil der Kosten, da auch diese ein Interesse an ihrer Weiterbildung haben. Sollte der Arbeitgeber die Kosten tragen, wäre es außerdem möglich, dass er eine Rückzahlungsklausel vereinbart, um sie noch länger an die Firma zu binden. Marion sollte jetzt am besten nochmal auf ihre Chefin zugehen und mit ihr besprechen, wie genau die Kosten verteilt werden.
Also, liebe Marion, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wer was zahlt bei der Fortbildung, ist Verhandlungssache. Also unbedingt jetzt schnell das Gespräch mit der Chefin suchen.
Unsere Experten beantworten auch eure Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schickt uns eure Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Was ist eigentlich komplizierter, eine bezahlbare Wohnung zu finden in angesagten Städten wie Stuttgart, Mainz oder Freiburg oder einen Azubi in weniger gefragten Berufen wie Metzger oder Installateur? Mammutaufgaben sind auf jeden Fall beides. Bernhard Klein, Leiter einer Großmetzgerei im Württembergischen, der muss sich regelmäßig gleich um beides kümmern. Der muss für seine Ausbildungsplätze nämlich regelmäßig Bewerber aus Übersee an Land ziehen und für die meist jungen Männer auf dem extrem angespannten Wohnungsmarkt südlich von Stuttgart nach Wohnungen suchen. Mangel an Wohnraum verschärft den Fachkräftemangel in beliebten Städten. In Tübingen, Da machen sie jetzt aber was dagegen. Da haben sich jetzt mehrere Unternehmer gesagt, Wohnraum schaffen, das machen wir jetzt einfach selbst. 15 Betriebe bauen dort jetzt zusammen ein neues Haus für ihre Auszubildenden und Mitarbeiter. In dieser Woche ist erst der Spatenstich. Welche Rädchen dafür ineinandergreifen müssen, das erzählt uns jetzt SWR1-Reporter Thorsten Weig.
Bernhard Klein leitet eine Großmetzgerei mit 29 Filialen im Raum Reutlingen. Insgesamt hat er 340 Mitarbeitende und rund 20 Auszubildende. Für sein Unternehmen sucht er regelmäßig Nachwuchs, hat dabei aber immer häufiger ein Problem.
Wir finden Azubis in Deutschland schlecht, sehr, sehr schwer in unserer Branche. Das heißt, wir holen uns Azubis aus dem Ausland, die müssen wir aber unterbringen. Und in Tübingen ist Wohnraum sehr teuer und sehr schwer zu finden. Ich möchte aber nicht alle unsere Azubis in Reutlingen konzentrieren, sondern ich möchte auch welche in Tübingen haben.
In Tübingen sind die Mieten jedoch nochmal deutlich höher als in der Nachbarstadt, für Klein nicht mehr leistbar. Die Lösung, anstatt auf dem umkämpften Wohnungsmarkt in Tübingen händeringend Räume zu suchen, baut er mit 14 anderen Unternehmen und mehreren Privatpersonen selbst neue Wohnungen. Geplant sind 69 Apartments, Kostenpunkt 13 Millionen Euro. Dank Landesfördermitteln in Höhe von 6 Millionen Euro ist das Projekt für die Unternehmer wirtschaftlich tragbar, erklärt Architekt Thomas Gaugel.
Diese Programmierung als Volkswohnung ist tatsächlich einzigartig. Wir fanden die Idee spannend, aus dem Bedarf resultierend, die Firmen haben. Warum es nicht alle so machen, ist eine sehr, sehr gute Frage. Es hat sicher mit einer Förderlandschaft zu tun. Es hat aber auch natürlich mit der Bereitschaft einer Stadtverwaltung zu tun, Grundstücke mal ein Jahr zu reservieren, damit man in Ruhe ein Projekt entwickeln, aufsetzen kann.
In Tübingen hat die Stadt die Initiative übernommen. Baubürgermeister Kurt Zölke sieht zwar den großen Aufwand für die Verwaltung, aber es lohne sich.
Ich bin fest davon überzeugt, dass Kommunen einen Aufwand betreiben müssen, um das Thema in den Griff zu kriegen. Ich glaube gleichermaßen, dass sich dieser Aufwand wahnsinnig lohnt. Ich halte Wohnen für eine der ganz großen sozialen Fragen unserer Zeit. Ich glaube, dass es einen Einfluss auf ganz viele andere gesellschaftliche Themen hat. Und deshalb glaube ich auch, dass es sich lohnt, jede Minute, die wir da reingesteckt haben.
Die Eigentümer müssen die Miete für 40 Jahre deutlich unter der örtlichen Vergleichsmiete belassen. Das ist die Bedingung für die Förderung. Für die Bauherren wie Bernhard Klein ist das jedoch ein guter Kompromiss. So erhält er immerhin neuen Wohnraum in Tübingen für seine Auszubildenden aus Marokko, Algerien, Simbabwe oder Vietnam. Dafür lohne sich auch der Aufwand, extra Eigentümer und Vermieter in diesem Gemeinschaftsprojekt zu werden.
Das ist genau die Lösung für ein Problem, das ich akut jetzt gerade habe. Das war so eine Entscheidung von 10 Minuten zu sagen, da sind wir mit dabei und da machen wir mit.
Der Neubau für Azubi-Wohnungen in Tübingen, ein Konzept, das nicht auf die Schnelle das Wohnungsproblem in Baden-Württemberg lösen kann. Aber die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Unternehmen kann Vorbild für andere Landesteile werden.
Ja, interessantes Projekt, das Sie da an den Start gebracht haben. Großzügige Fördermittel des Landes machen es natürlich auch möglich. In Tübingen bauen Unternehmer Wohnungen für Auszubildende und Mitarbeiter. Thorsten Weig hat uns die Geschichte erzählt. Und das war's auch schon wieder mit dem Podcast von SWR1 Arbeitsplatz für diese Woche. Danke fürs Anklicken. Bitte nächste Woche wieder so machen. Und ich sag tschüss, bis bald, Michael Haar heiße ich.
SWR1 Arbeitsplatz.